Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Uiuiuiui, der hat aber mal ordentlich abgeledert und rumgemotzt, der Horst Seehofer.
Diejenigen, die jeden Tag dafür eintreten, dass man in der Politik Anstand und Stil zu bewahren hat, überschütten mich mit Wörtern und Eigenschaften und Attributen, die weit unter der Gürtellinie liegen.
Damit meint der Innenminister eben auch die Medien. Er findet, er wird dort total falsch dargestellt. Und damit er das besser unter Kontrolle hat, wie seine Politik wahrgenommen wird, will Horst Seehofer selbst twittern. Ja, Medienbashing, selbst twittern, kommt einem irgendwie bekannt vor, ne? Kennen wir aus den USA. Ob Horst Seehofer jetzt so eine Art Mini-Trump in Bayern-Format ist, Antworten gibt's im frischen Podcast vom Update am Freitag, den 3. August. Weiteres Thema bei uns, die EU-Kommission macht ja eine Online-Umfrage dazu, ob wir überhaupt noch Bock haben auf diese Zeitumstellung, ja, zweimal im Jahr. Die Umfrage dazu geht noch bis zum 16. August und die Resonanz ist jetzt schon ziemlich groß. Die Vorteile, die Nachteile von Sommer- und Winterzeit, die werden wir hier nochmal aufdröseln im Podcast. Und wir sprechen über Manuel Neuer. Der hat sich ja jetzt nach langer, langer Zeit geäußert zu Mesut Özil. Aber das, was Neuer gesagt hat, also das war maximal lauwarm.
Es klingt irgendwie danach, als wollte Manuel Neuer, so wie alle anderen auch, sind ja nur ganz wenige, die sich überhaupt geäußert haben, als wollten die sich die Finger nicht verbrennen.
Matthias Friebe ist das aus unserer Sportredaktion und der wird die Äußerungen von Manuel Neuer nochmal einordnen für uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Endlich fragt mal jemand, ob wir eigentlich mit der aktuellen Sommerzeitregelung einverstanden sind oder ob eigentlich diese ganze Zeitumstellung abgeschafft werden soll. Und wer da fragt, das ist die EU-Kommission. Die macht wirklich im Moment eine Umfrage zu diesem Thema, also zum Thema Zeitumstellung. Es ist eine Online-Umfrage, da kann jeder mitmachen. Ich habe auch schon mitgemacht und ihr habt vielleicht auch schon abgestimmt oder werdet es noch tun für alle, die noch nicht so viel dazu wissen oder irgendwas dazu mitbekommen haben. Wir gucken uns das jetzt nochmal an. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Das Ganze scheint ja wirklich viele Menschen zu bewegen. Jetzt schon. Die Resonanz ist unheimlich groß, muss man sagen.
Ja, also die Umfrage läuft seit Mitte Juli und geht noch bis zum 16. August. Jetzt ist also gerade Halbzeit. Und laut EU-Kommission haben schon mehr als 1 Million Menschen teilgenommen aus allen EU-Ländern. Und in den ersten Tagen, als diese Umfrage hochgeladen wurde, da war der Ansturm sogar so groß, dass die Seite für viele nicht mehr erreichbar war.
Habe ich auch ganz oft gelesen. Ich komme da nicht drauf, muss nochmal probieren. Ja, also ganz schön viel gefragt. Aber ich meine, was die da wissen wollen von der EU, ne? Das ist ja jetzt nicht nur so ein einfaches Ja, Nein. Man muss schon ein bisschen was anklicken auf
der Seite. Genau, also die Hauptfrage ist natürlich, ist man dafür, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird? Da kann man dann also entweder sagen, dass alles so bleiben soll, wie es ist, oder dass man eben diese Umstellung nicht mehr haben will. Und dann kann man aber auch noch angeben, welche Zeit man denn lieber hätte. Also ob man lieber immer Sommerzeit hätte oder immer Winterzeit. Und man wird auch nach den Gründen gefragt, wieso man für eine Abschaffung ist. Und man kann auch seine Erfahrungen angeben, also ob man in der Vergangenheit zum Beispiel Probleme mit der Zeitumstellung hatte.
Jetzt ist ja Halbzeit. Bei dieser Umfrage gibt es eigentlich schon ein Zwischenergebnis?
Nee, es gibt noch kein Zwischenergebnis. Die Kommission verrät es aber auch ganz bewusst nicht, weil die niemanden beeinflussen will. Eine Sprecherin hat aber gesagt, dass sie davon ausgehen, dass die Mehrheit für eine Abschaffung stimmt, weil es eben meistens so ist, dass Leute, die den Status quo, also so wie es jetzt ist, die das gut finden, sich eher weniger beteiligen. Mhm. Und dieses Ergebnis von der Umfrage, das fließt dann in so eine generelle Untersuchung zur Zeitumstellung ein, die die EU-Kommission in Auftrag gegeben hat. Und auf der Grundlage von dem Ergebnis und anderen Studien will die Kommission dann entscheiden, ob sie wirklich einen Vorschlag zur Abschaffung machen will.
Dann lass uns noch mal gucken, warum gibt es die Zeitumstellung überhaupt?
Die wurde von vielen europäischen Ländern nach der Ölkrise 1973 eingeführt. Da wollte man eben das Tageslicht länger nutzen, um Energie zu sparen. Und seit den 80er Jahren wurde das dann EU-weit so festgelegt, dass alle EU-Staaten ihre Uhren zweimal im Jahr umstellen. Also immer am letzten Sonntag im März und immer am letzten Sonntag im Oktober.
Aber Was hat das denn wirklich gebracht?
Ja, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Also die meisten Studien sagen, die Sommerzeit führt nur zu sehr, sehr geringfügigen Energieeinsparungen. Das war ja der eigentliche Grund dafür. Und in der Mehrzahl der Untersuchungen wurde festgestellt, dass der Stromverbrauch in den Ländern um weniger als 0,2% zurückgeht oder um 0,03% des Energieverbrauchs, also relativ kleine Auswirkung. Wir machen das Licht zwar im Sommer ein bisschen seltener an, aber es macht eben keinen Riesenunterschied. Man muss aber auch sagen, es gibt dazu noch nicht so viele wissenschaftliche Untersuchungen, da bräuchte es noch ein bisschen mehr.
Also was ist denn mit den anderen Effekten? Jetzt haben wir so dieses Energieeinsparen uns mal angeguckt, aber ich meine, die Leute stöhnen ja immer Zeitumstellung, ne, können dann irgendwie schlecht schlafen, kommen damit nicht klar. Also was ist so mit diesen Gesundheitsfaktoren oder auch Wirtschaft?
Es gibt Hinweise, dass viele Menschen länger brauchen, um sich an die neue Zeit anzupassen. Also, dass es ein bisschen länger dauert, dass es auch nach 4 Wochen noch unvollständig ist oder dass manche Menschen sich gar nicht an die Zeitumstellung anpassen. Da gibt es Umfragen, wo Menschen eben, wie du sagst, von Einschlafproblemen sprechen, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Gereiztheit. Aber diese Störungen, die scheinen so gering zu sein, dass nach aktuellem Forschungsstand nicht von einem anhaltenden Schaden ausgegangen wird oder Beeinträchtigung. Aber da muss man auch sagen, auch da ist die Forschungslage noch dünn. Da fordern Experten auch immer wieder, wir brauchen dazu mehr Untersuchungen. Und bei der Wirtschaft ist es ein bisschen ähnlich. Da gibt es keine wissenschaftliche Basis für jetzt positive oder negative Effekte.
Was würde denn passieren, wenn man die Zeitumstellung jetzt einfach abschafft? Was wäre dann?
Naja, sagen wir mal, man entscheidet sich für eine permanente Sommerzeit. Dann wäre es im Sommer so wie jetzt, abends ganz lange hell. Und im Winter wäre es aber dann natürlich auch eine Stunde länger hell. Also da gehst du ja manchmal um 5 abends aus dem Haus, es ist dunkel.
Ins Bett,
und
ja.
Ins Bett. Und da wäre es dann zum Beispiel erst um 6 Uhr dunkel. Mhm. Wenn es jetzt nur Winterzeit gäbe, dann wäre es im Sommer jetzt abends auch früher dunkel. Also nicht erst um 10, sondern schon um 9. Und wenn die Zeitumstellung auch wirklich abgeschafft wird, dann kann jedes einzelne EU-Land entscheiden, welche Zeit sie haben wollen, Sommer oder Winter. Und dann hast du natürlich so einen kleinen Flickenteppich an unterschiedlichen Zeiten in den Ländern. Es geht dann nicht mehr einfach nur nach Zeitzone, sondern das, finde ich, könnte ein bisschen verwirrend sein, wenn Frankreich plötzlich eine Stunde hinter uns ist, weil die sich für eine andere Zeit entschieden haben und das vorher nicht so war.
Ja, okay. Und das war's schon?
Das war's schon.
Ach so, ich dachte jetzt.
Jetzt muss man abwarten. Vielleicht gibt's natürlich noch ganz viele positive Effekte, das wird man sehen.
Gut, also Rahel und ich haben schon abgestimmt, falls ihr noch nicht abgestimmt habt und wollt. Wir empfehlen es einfach mal an dieser Stelle.
Es dauert nicht lang.
Es kann ja zumindest nicht schaden. Ist ja eigentlich auch mal ganz gut, wenn man dazu so seine Meinung abgeben darf. Geht noch bis zum 16. August. Solange macht die EU-Kommission eine europaweite Umfrage zur Zeitumstellung. Und die Infos und ein paar Details dazu habt ihr bekommen von unserer Reporterin Rahel Klein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tja, ist das jetzt ein Grund zur Freude oder doch eher eine Drohung? Man weiß es nicht so genau, ne? Horst Seehofer will ja selbst twittern. Das hat er gestern angekündigt bei seinem ersten Wahlkampftermin in einem Bierzelt in Tübingen. Das ist in Oberbayern. Vorm Bierzelt wurde demonstriert. Im Bierzelt wurde zugehört. Ungefähr 1000 Leute waren da und die haben eben gehört, wie Horst Seehofer, Parteichef der CSU und Innenminister, mal ordentlich abgeledert und ausgeteilt hat.
Diejenigen, die jeden Tag dafür eintreten, dass man in der Politik Anstand und Stil zu bewahren hat, überschütten mich mit Wörtern und Eigenschaften und Attributen, die weit unter der Gürtellinie liegen.
Und damit meint Horst Seehofer die Medien. Und darüber sprechen wir nochmal mit Katharina Hamberger. Das ist unsere Korrespondentin in Berlin. Katharina, also Medienbashing, selbst twittern. Auf den ersten Blick klingt das so ein ganz klein bisschen nach Donald Trump oder täuschter Eindruck?
Nee, die Assoziation haben tatsächlich, glaube ich, viele gehabt und ehrlich gesagt hatte ich sie auch. Vor allem das Ganze in Verbindung dann mit dem Satz, er fange jetzt twittern an demnächst. Also er sehe sich gezwungen zu twittern, weil er eben manche Wahrheiten sonst nicht mehr unter eine breite Bevölkerung bekomme. Also so ein bisschen dieses, die Medien verbreiten Fake News, also das, was wir von Donald Trump kennen. Und er muss jetzt seine Wahrheit selbst verbreiten, weil es sonst niemand tut. Aber ich glaube nicht, dass er der Typ dafür ist, tatsächlich so wie Donald Trump zu twittern. Wir werden aber sehen.
Was genau wirft Horst Seehofer denn eigentlich wem vor? Also welche Medien kritisiert er denn eigentlich konkret?
Ach, das ist querbeet, kann man sagen. Also wenn man seine Pressekonferenzen verfolgt, dann teilt er immer mal wieder aus. Manchmal erwische ich zum Beispiel die Süddeutsche, die hatte einen Titel, der stand in der Überschrift oder das, die Überschrift war einfach nur Psycho. Das, glaube ich, hat er denen ziemlich übel genommen, dass sie ihn so bezeichnet haben. Dann gab es ja mal so eine Geschichte, dass er angeblich gesagt hätte, er könne mit Merkel nicht mehr zusammenarbeiten. Das haben ziemlich viele Medien verbreitet. Da sagt er, das stimmt so nicht. Und hat sich dann wahllos mal bei einer Pressekonferenz, in dem Fall war es der Kollege von T-Online, den rausgenommen und hat gesagt, ja, das geht ja gar nicht, dass ihr das hier verbreitet und solche Falschmeldungen. Und entsprechend sieht er hinter dem Ganzen jetzt so eine Art Kampagne gegen ihn, gegen seine Partei. Das hat er schon mehrfach gesagt. Er fühlt sich da ein schlechtes Licht gerückt und seine Worte nicht richtig wiedergegeben. Auch zum Beispiel diese Geschichte, dass er, dass 69 Flüchtlinge, Afghanen, an seinem 69. Geburtstag abgeschoben worden sind. Mhm. Das hat er ja so in so einem Nebensatz in der Pressekonferenz fallen lassen. Da hat er ja gar keine Selbstkritik. Da sagt er ja, ja, das ist ja völlig falsch eingeordnet worden und das ist aus dem Kontext gerissen und das ist so die Art, wie er manchmal umgeht, dass er so ein bisschen ironische Bemerkungen macht, dass das in diesem Fall aber einfach völlig fehl am Platz war. Hat er, glaube ich, nicht gemerkt und merkt er bis heute nicht und schiebt da die Schuld anderen in die Schuhe.
Und der macht jetzt ja ein richtig großes Fass auf. Also er sagt ja unter anderem auch, dass eben seine schlechten Umfragewerte an der zu kritischen Berichterstattung liegen. Also ich meine, wie soll man jetzt damit umgehen? Ist da was dran?
Naja, das hängt natürlich wahrscheinlich schon zusammen, dass wenn er in einem schlechten Licht erscheint oder keine glückliche Figur macht und das in den Medien wiedergegeben wird, dass dann seine Umfragewerte und seine Beliebtheitswerte auch sinken. Kann man sich ja so auch vorstellen, wenn über jemanden schlecht berichtet wird, dann sinkt natürlich meistens auch die Meinung über denjenigen. Aber ich weiß nicht, ob man damit jetzt als Medien anders umgehen soll und einfach nur noch Positives über ihn berichten soll. Das wäre ja auch falsch. Ich glaube, das ist auch einfach nicht unsere Aufgabe, sondern wir haben nun mal die Aufgabe, Dinge wiederzugeben. Und wenn er Fehler macht, wenn er vielleicht auch mal eben solche Bemerkungen fallen lässt, dann kann man auch darüber berichten und dann muss man sie auch kritisch einordnen. So sehe ich das. Der ein oder andere sieht das vielleicht als, wir übertreiben ein bisschen oder wir jatzen manche Sachen hoch. Das passiert natürlich auch, vor allem in Zeiten sozialer Medien, wo man Nachrichten sehr schnell verbreitet. Aber ich glaube, im Grundsatz kann er die Medien, und das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, nicht dafür verantwortlich machen, dass das Bild von ihm so schlecht ist, sondern er trägt dafür auch eine große Verantwortung. Und das merkt man auch, wenn man in die Partei selbst reinhört. Da gibt es auch den einen oder anderen, der ihn mittlerweile kritisiert, der sein Auftreten falsch findet, der seine Wortwahl falsch findet. Und da wird ja Seehofer dann auch teilweise beleidigt, aggressiv. Also man hört, dass er das dann mit Illoyalität verbindet. Also er ist sehr, sehr dünnhäutig und eben teilweise fast ein bisschen beleidigt.
Horst Seehofer hat gestern mal ordentlich abgeledert, unter anderem gegen die Medien, von denen er sich komplett falsch dargestellt fühlt. Und er hat auch noch verkündet, dass er, um das eben besser unter Kontrolle zu haben, selbst anfangen wird zu twittern. Infos und Einschätzungen dazu von unserer Berlin-Korrespondentin Katharina Hamberger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Puh, vom Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kann man mehr erwarten.
Ich habe so gelernt, wenn man nicht gefragt wird, dann muss man ja auch nichts sagen.
Das ist die Antwort von Manuel Neuer gewesen auf die Frage, warum er eigentlich so lange nichts gesagt hat zum Statement von Mesut Özil, in dem der ja seinen Rücktritt erklärt und Rassismusvorwürfe erhoben hat. Manuel Neuer hat sich jetzt geäußert bei einer Pressekonferenz im Trainingslager des FC Bayern. Und das, was er gesagt hat, wird ja schon den ganzen Tag ziemlich hitzig diskutiert. Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion. Um welche Aussagen geht es da vor allen Dingen?
Ja, eigentlich geht es da um eine Aussage, die im Mittelpunkt dieser ganzen Diskussion steht. Da ist Manuel Neuer darauf angesprochen worden, wie es weitergeht mit der Nationalmannschaft. Und dann hat er sich auch über den Neuaufbau geäußert. Es geht ja jetzt in 4 Wochen schon wieder los. Dann steht das erste Länderspiel gegen Frankreich an. Und es muss sich natürlich nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft, dem in der Vorrunde, was es ja noch nie gegeben hat, muss es jetzt natürlich Veränderungen geben. Da spielt Mesut Özil rein, aber nicht nur. Und im Zusammenklang des Neuaufbaus mit der Affäre Mesut Özil hat er ungefähr das gesagt.
Das ist ja auch, denke ich, die Aufgabe der Verantwortlichen des DFB, jetzt die Mannschaft zu strukturieren und der wieder ein Gesicht zu verpassen und auch des jeden einzelnen Spielers, um auch wieder die Spieler da zu haben, die wirklich stolz sind, für die Nationalmannschaft zu spielen und alles dafür zu geben, ja, für das eigene Land zu spielen, damit man wieder in die Erfolgsspur kommt.
Und da hat natürlich der ein oder andere aufgemerkt, der wirklich stolz ist, für Deutschland zu spielen. Das trifft ja genau die Debatte im Kern, die wir seit Wochen führen und die meisten schon gar nicht mehr hören können rund um Mesut Özil. Und das wird natürlich jetzt diskutiert.
Ja, genau. Aber das ist eben das Ding. Also unterstellt er damit Özil nicht indirekt, dass er eben nicht stolz genug darauf war, Nationalspieler zu sein?
Ja, das kann man tatsächlich ein bisschen denken. Zumindest wie so ein kleiner Seitenhieb kommt das ja rüber, wenn man das zum ersten Mal hört, diesen O-Ton. Er nimmt den Namen Mesut Özil in dem Zusammenhang aber ja gar nicht in den Mund. Das kann also alles bedeuten. Für mich spricht das eher dafür, dass man in der Mannschaft auch während des Turniers heftig diskutiert hat, wie man damit umgehen soll. Mit Mesut Özil und Ilkay Gündoğan, mit diesem Foto. Das war mit Sicherheit ein Thema, auch in der Kabine und im Trainingslager und in Vatutinki, in diesem ominösen Quartier der deutschen Mannschaft in Russland, ob man sich da hätte mehr äußern müssen, ob man sich als Mannschaft da positionieren müsste. Ich kann mir vorstellen, in meinen Ohren klingt es zumindest dafür, dass das in der Mannschaft auch sehr umstritten war.
Was sagt Neuer denn zu den Rassismusvorwürfen, die Özil erhoben hat?
Die weist er ganz weit von sich, zumindest was die Mannschaft angeht. Er sagt, in der Mannschaft hat es keinen Rassismus gegeben, dafür kann er sich ganz klar verbürgen. Auch da können wir nochmal reinhören, was er genau gesagt hat. Ich
kann nur zu unseren Spielern was sagen, aber ich denke, dass wir immer versucht haben, alle Spieler zu integrieren und dass wir alles auch für unsere Mitspieler getan haben, damit jeder auch mit einem guten Gefühl in die Spiele geht. Und ich denke nicht, dass wir einzelne Spieler geschadet haben.
Ich glaube, das kann man ihm auch glauben. Es wird mit Sicherheit Diskussionen darüber gegeben haben, wie man damit umgeht, aber es wird da sicherlich keinen Rassismus innerhalb der Mannschaft gegen ihn gegeben haben. Es gibt aber auch keinen, der ihm öffentlich Rückhalt gezollt hat, wenn er in den öffentlichen Netzwerken, in den sozialen Netzwerken angegriffen wurde. Das muss man Manuel Neuer natürlich auch nochmal antworten darauf. Aber innerhalb der Mannschaft wird Mesut Özil kein Ausgegrenzter gewesen sein. Das hat man ja auch auf dem Platz gemerkt. Er war ja nicht jemand, der alleine irgendwo rumstand und nicht mit einbezogen wurde. Er war ja Teil dieser Mannschaft.
Trotzdem bleibt bei mir so ein Gefühl übrig und ich glaube, das Gefühl habe ich nicht alleine, dass ich mir vom Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet hätte. Wie geht's dir dabei?
Ja, da geht's mir ganz genauso. Er hat ja auch noch gesagt in diesem kurzen Statement im Trainingslager der Bayern, dass er einfach vorher nicht gefragt wurde zu dem Thema. Finde ich ein bisschen schwierig. Wir diskutieren seit Wochen nichts anderes gefühlt in Deutschland als die Özil-Causa. Ich habe das Gefühl...
Es klingt halt auch ein bisschen so, naja, wenn ich nicht gefragt werde, muss ich auch gar keine Meinung haben.
Genau.
Ist bei dem Thema und bei dem ganzen Drumherum, bei dieser hitzigen Diskussion, ja, finde ich das ein bisschen schwierig so als Haltung.
Vor allen Dingen, wenn ich Kapitän dieser Mannschaft bin und wenn ich eigentlich der bin, der da der Erste sein müsste, der sich äußert. Es klingt irgendwie danach, als wollte Manuel Neuer, so wie alle anderen auch, sind ja nur ganz wenige, die sich überhaupt geäußert haben, aber wie alle, die sich geäußert haben, als wollten die sich die Finger nicht verbrennen. Das ist, wenn es so eine ganz heikle Sache wäre und bloß nicht zu viel sagen, bloß mich nicht selber noch irgendwie in diesen Strudel mit reinziehen lassen und dann vielleicht selber noch rausfliegen aus der Mannschaft oder mich in irgendwelche politischen Debatten geben, die für mich als Spieler ungut sind. So klingt das für mich. Ich muss mich jetzt mal äußern und ich tue das irgendwie, aber so, dass ich möglichst schnell da wieder rauskommen kann.
Thomas Müller hat sich jetzt übrigens auch geäußert zur Diskussion um Mesut Özil und seinetwegen reicht es jetzt auch mal.
Deswegen sollte man diese Diskussion und Debatte endlich beenden und uns aufs Sportliche konzentrieren, weil von Rassismus im Sport und in der Nationalmannschaft kann absolut keine Rede sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer weiß denn bitte schon, was in 2 Jahren ist? Also ich weiß noch nicht mal, was ich in 2 Monaten mache. Trotzdem gilt natürlich, gute Planung ist alles, auch bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Die sind zwar erst in 2 Jahren, also 2020, aber schlaue Menschen planen jetzt schon die Marathonstrecke. Das heißt, die berechnen so ungefähr, wie warm könnte es werden, wie feucht ist vielleicht die Luft und wie soll die Strecke am besten verlaufen, damit es zum Beispiel auch mal Schatten gibt im Sommer. Nicht ganz unwichtig, ne? Wie Läuferinnen und Läufer, die eben einen Marathon machen, sowas beurteilen, das kann uns Anna Hahner sagen von den Hahner Twins. Die macht nämlich eigentlich fast nichts anderes als Marathonlaufen. Hallo Anna.
Hallo.
Anna, wie muss denn eine Marathonstrecke sein, damit du sagst, hier stimmt eigentlich alles?
Ja, ich war ganz überrascht, als ich das gehört hatte, dass das alles so geplant wird, weil mein Eindruck, den ich habe von Großereignissen wie die Olympischen Spiele, also in Rio war es zum Beispiel so, dass wir Marathonläuferinnen um 11 Uhr auf die Strecke geschickt wurden, bei 30 Grad im Schatten, also die denkbar ungünstigsten Temperaturen, um schnell Marathon zu laufen, wo wir eher den Eindruck hatten, dass sich der Marathonstart nach den Übertragungsuhrzeiten in den wichtigen TV-Ländern orientiert und weniger an den Läuferinnen. Deswegen war ich ganz überrascht, als ich gehört habe, dass in Tokio geschaut wird, wann es am besten für die Läufer ist.
Aber was sagst du denn? Also wenn du eben auf einer Strecke unterwegs bist, was sind denn wichtige Faktoren? Also was ist zum Beispiel eben, wenn es heiß ist? Müsste da nicht auch einfach was dabei sein, wo ihr Läufer eben dann auch einfach mal ein bisschen runterkühlen könnt? Heiß ist es ja sowieso beim Laufen, aber wo ihr einfach so ein paar schattige Abschnitte habt zum Beispiel.
Je wärmer es ist, desto schlechter ist es natürlich. Das, was die zum Beispiel in Rio gemacht hatten, die hatten so Regenduschen von oben aufgebaut, dass man halt durchlaufen konnte und dadurch abgekühlt wird. Nur das Ding ist, was sie nicht beachtet hatten, dass die viel zu hoch hingen, sodass das Wasser verdunstet war, bis es auf die ersten Läuferinnen überhaupt kam.
Okay.
Da ist es dann halt wichtig, dass halt genügend Wasserstationen an der Strecke sind, dass man genügend Flüssigkeit zu sich nehmen kann. Ja, und aber dann ist trotzdem klar, es ist ja dann ein Wettkampf Frau gegen Frau und im Prinzip hat jede Frau dieselben Bedingungen. Von daher muss es gar nicht optimal für jeden sein, weil jeder sozusagen mit denselben Bedingungen klarkommen muss.
Ist Asphalt denn dann auch schwierig bei großer Hitze zum Beispiel? Läuft es sich da schlechter drauf?
Also es ist schon natürlich, wenn es dunkel ist, dass es dann die Hitze reflektiert. Und gleichzeitig hat man auf dem Asphalt aber auch den besten Grip. Also die idealsten Bedingungen, um richtig schnell zu laufen, sind wahrscheinlich so 14 Grad. Das ist richtig, richtig angenehm dann zum Laufen. Ja, und ansonsten, das ist dann halt auch Wettkampf, dass man halt dann mit allen Bedingungen klarkommen muss.
Waren die Bedingungen denn irgendwo schon mal so schlecht, dass du gedacht hast, so boah, diese ganze Strecke macht mich jetzt so fertig, ich kann eigentlich die Leistung gar nicht abrufen, wie ich sie sonst habe, wie ich sie sonst abrufen kann?
Ich erinnere mich in Frankfurt 2013, da war dann richtig gegen Ende Unwetter und also Sturm. Also für uns, ich sag mal, Elite-Läufer ging es noch, weil man ja recht schnell im Ziel ist. Also wir brauchen ja keine 2,5 Stunden. Aber das war dann vor allem für die ganzen Freizeitläufer, die das ist ja das Besondere am Marathon, dass man gleichzeitig startet. Da sind dann zum Teil die TV-Zelte weggeweht worden und da habe ich auch gedacht, ich laufe fast rückwärts, so viel Gegenwind hatte ich. Ja, und das macht ja so ein Outdoor-Sport aus, dass man eben immer mit den Bedingungen klarkommen muss, die halt an dem Tag vorherrschen.
Anna, du hast mir eben schon verraten, im Moment kannst du gar nicht trainieren, weil du eine leichte Verletzung am Fuß hast, also musst die Marathonschuhe erstmal auslassen. Aber wenn du so in der Trainingsphase bist, gerade jetzt im Sommer, wie verteilst du es da? Läufst du wirklich ganz früh morgens um 6 oder sehr spät abends?
Ja, ich versuche die langen und intensiven Einheiten, die starte ich dann früh, vor allem im Sommer, wenn es dann schon um 10 Uhr dann irgendwie fast 30 Grad hat, dann sehe ich dann zu, dass ich, wenn ich irgendwie 30 Kilometer laufen muss, dass ich die dann um 6:30 starte. Ja, und dann ist man dann 8:30 fertig. Ja, und da geht es dann auch noch von den Temperaturen. Und manchmal dann aber bewusst, wenn ich weiß, der nächste Wettkampf, der findet in Hitze statt, dann lege ich dann auch manche Trainingseinheiten bewusst in die Hitze, damit der Körper sich auch daran anpassen kann.
Okay, also auch das muss sein. Anna, danke, dass du uns so einen kleinen Einblick mal gegeben hast, wie das für Läufer ist, was wichtig ist auf so einer Marathonstrecke. Anna Hana von den Hana Twins.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt Menschen, die sind innerlich richtig hässlich. So hässlich sogar, dass sie den Holocaust leugnen. Ursula Haverbeck, die ist fast 90 Jahre alt und die ist so eine Frau. Schon mehrfach ist sie zu Haftstrafen verurteilt worden wegen Volksverhetzung und weil sie eben Holocaust-Leugnerin ist. Dafür sitzt sie auch aktuell eine Strafe ab. Heute hat das Bundesverfassungsgericht im Fall Haverbeck entschieden, denn die Frau hatte geklagt. Details gibt es jetzt von Gudula Geuter, das ist unsere Korrespondentin in Berlin. Gudula, wogegen hat Ursula Haverbeck denn eigentlich genau geklagt?
Sie hat Verfassungsbeschwerde erhoben gegen ihre Verurteilung. Und zwar hatte sie in verschiedenen Veröffentlichungen geschrieben, in Auschwitz-Birkenau massenhaft Menschen zu töten sei gar nicht möglich gewesen. Es habe sich um ein Arbeitslager gehandelt. Deswegen ist sie wegen Leugnung des Holocaust, das ist ein Unterfall der Volksverhetzung, nach § 130 Strafgesetzbuch verurteilt worden. Und sie hat sich auf ihre Meinungsfreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz berufen.
Und wie hat das Gericht dann jetzt entschieden in ihrem Fall?
Es ist gefestigte Rechtsprechung, dass man sich bei einer unwahren Tatsachenbehauptung nicht auf die Meinungsfreiheit berufen kann. Das haben die Richter jetzt auch noch mal wiederholt. Sie haben mir gesagt, eine falsche und, wie die Gerichte in ihrem Fall gesagt haben, auch bewusst falsche Tatsachenbehauptung. Dafür gibt es nicht den Schutz der Meinungsfreiheit. Daneben gibt es aber eben auch noch Ihre Einordnung, Ihre Meinung dazu. Da wäre Meinungsfreiheit an sich normalerweise möglich. Und da sagen die Richter einer Kammer des ersten Senats, deswegen ist das eben auch nur strafbar, wenn solche Äußerungen geeignet sind, den öffentlichen Frieden zu stören. Da hatten Sie jetzt schon vorher festgelegt, wenn man den Holocaust billigt, dann wird das in aller Regel der Fall sein, dass der öffentliche Frieden gestört wird, denn diese Verbrechen sind ja gezielt gegen bestimmte Personengruppen verübt worden. Das heißt dann auch, wenn diese Verbrechen dann gebilligt werden, dann kann das offen oder unterschwellig zu gezielter Aggression gegen diese Gruppen eingesetzt werden. Das, was jetzt neu ist in dieser Entscheidung ist, das sagen sie auch für die Leugnung des Holocaust, sagen, wer leugnet, der billigt im Prinzip auch und haben mit dieser Begründung die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen.
Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja auch noch mit einem zweiten Fall beschäftigt. Da ging es nicht um die Leugnung des Holocaust, sondern um eine Verharmlosung. Ist richtig, ne?
Das ist richtig, genau.
Und wie hat das Bundesverfassungsgericht da entschieden?
Das ist sozusagen der Gegenpart. Es geht um einen Mann, der die erste Wehrmachtsausstellung, die ja vor einigen Jahren in verschiedenen deutschen Städten gezeigt wurde, kritisiert, in der ja auch nach Ansicht von Wissenschaftlern Fotos teilweise falsch zugeordnet wurden. Und da hat der Mann auf seiner Homepage und über YouTube eine fremde Audiodatei verbreitet. Darin wird das eben kritisiert, die fehlerhafte Zuordnung. Und dann wird aber auch den Verantwortlichen der Ausstellung Volksverhetzung vorgeworfen, den alliierten Siegermächten Lügenpropaganda und Holocaust. Überlebende werden bezichtigt, mit Vorwürfen über die Massenvernichtung Geld zu verdienen, und zwar auf heftige Weise. Da heißt es zum Beispiel wörtlich, liegt es an den 25.000 Dollar, die Eli Wiesel pro Auftritt bekommt, wenn er von dem furchtbaren Leben im KZ erzählt, jedoch nicht erklären kann, warum er und tausende Auschwitz-Insassen freiwillig mit der satanischen SS mitgegangen sind. Also das ist ziemlich heftig. Und hier sagen die Richter jetzt, sie bewerten das gar nicht, wie das wirkt und wie das gemeint ist. Sie sagen nur, das ist Verharmlosung des Holocaust. Und da heißt das nicht erstmal, dass man davon ausgehen kann, dass dadurch der öffentliche Friede gestört wird, sondern das müssen die Richter eigens prüfen. Und das haben sie in diesem Fall nicht getan. Und deswegen müssen sie neu über diesen Fall entscheiden. Denn, und das sind die Kernsätze dieser Entscheidung, für eine Verurteilung reicht die Vergiftung des geistigen Klimas nicht aus. Wörtlich schreiben die Richter, die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Das ist also eine Lanze für die Meinungsfreiheit, ohne, wie gesagt, dass das unbedingt heißt, dass dieser Mann hier freigesprochen wird.
Ja, das ist wie immer in der Rechtsprechung eben eher kompliziert als einfach. Ich versuche es jetzt nochmal verkürzt zusammenzufassen. Also Gudula, Leugnung ist immer strafbar, Verharmlosung aber nicht.
Leugnung ist in der Regel strafbar, Verharmlosung muss sozusagen nochmal eigens begründet werden. So ungefähr kann man es, glaube ich, vereinfachen.
Gudula, jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage und ich glaube, das ist das, was es eben manchmal auch so schwer verständlich macht, wenn man das erstmal so hört. Also warum ist jetzt eine Verleugnung des Holocaust strafbar? Und warum ist eine Verharmlosung graduell etwas anderes? Also warum kann man da eben sagen, das muss nochmal gesondert geprüft werden?
Weil da mehr Meinung drin liegt sozusagen. Die Richter sagen, nur weil eine Meinung schwer erträglich ist, heißt das noch nicht, dass sie mit Strafrecht bewährt ist, sondern das heißt erstmal, dass man sich in der gesellschaftlichen Diskussion und das gerne auch hart damit auseinandersetzen muss. Das Strafrecht greift da, wo es eben wirklich darum geht, Fakten umzudrehen und bewusst falsch mit Fakten umzugehen, in diesem konkreten Fall.
Das Bundesverfassungsgericht hat heute zwei Fälle entschieden, bei denen es um Holocaust-Leugnen ging und um Holocaust-Verharmlosen. Komplizierte Rechtsprechung. Gudula Geuter hat es für Deutschlandfunk Nova nochmal erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.